Er gehört zu den schillerndsten Figuren der Corona-Zeit, Michael Ballweg, Unternehmer aus Stuttgart und Gründer der sogenannten Querdenken-Bewegung. Eine Sammelbewegung ganz unterschiedlicher Gruppen, die zum Teil sehr heftig gegen die Pandemie Schutzmaßnahmen mobil gemacht hatte. Proteste, die das Land gespalten und gesellschaftliche Gräben aufgerissen haben, die bis heute fortbestehen. Was dagegen aufgearbeitet ist und wo heute ein Haken dran gemacht werden wird, sind die juristischen Vorwürfe gegen Michael Ballweg. Er ist angeklagt wegen versuchten Betruges und mehrerer Steuerdelikte. Die Staatsanwaltschaft fordert 3 Jahre Haft. Heute wird das Urteil des Landgerichts Stuttgart erwartet. Was bleibt, ist die Frage, was aus der Querdenken-Bewegung geworden ist. Das waren sehr unterschiedliche Gruppen, Verschwörungstheoretiker, Rechtsextremisten, Impfgegner, einfach besorgte Menschen und Esoteriker, bunt gemischt, aber untergehakt, von friedlich bis extrem aggressiv. Darüber habe ich mit Andreas Speit gesprochen, Buchautor und Fachjournalist für Extremismus. Herr Speit, was ist von der damaligen Querdenken-Bewegung noch übrig?
Die Querdenkerbewegung ist tatsächlich nicht mehr so stark, wie wir sie kennengelernt haben. De facto fehlt ihnen das Mobilisierungsthema, aber wir sollten uns da nicht täuschen lassen. Wir sehen ganz genau, dass die Milieus immer noch da sind und dass diese Milieus auch weiter mobilisieren. Ganz aktuell beispielsweise versuchen sie, eine digitale Welle zu starten für den 1. August dieses Jahres. Wir sind wieder da, ist das Motto. Und da knüpfen sie natürlich an die große Demonstration 2020 an, wo sie in Berlin, wie Sie sagen, mit Millionen auf der Straße gewesen sind gegen die staatlichen Pandemie-Maßnahmen. Und da sieht man eben, was absehbar war, diese Bewegung verliert an Schwung, sie wird ihre Themen verlieren, aber sie wird immer noch da sein.
Die Rechtsextremen haben in der Hochzeit der Corona-Pandemie versucht, die Stimmung für sich zu nutzen. Ist der Plan unterm Strich aufgegangen?
Die rechtsextreme Szene ist ja auch selbst sehr heterogen und tatsächlich haben Teile von ihnen versucht, sich in diese Querdenken-Bewegung hineinzubewegen. Und da hat es ja auch heftige Auseinandersetzungen gegeben. Allerdings muss man immer wieder ganz deutlich sagen, es ist nie gesagt worden, die Querdenken-Bewegung ist eine rechtsextreme Bewegung. Was man ihnen vorgehalten hat, ist, dass sie sich gegen die Rechtsextremen nie groß gewehrt haben. Sie sind dort nicht auf Distanz gegangen. Und das entspricht auch ein bisschen soziologischen Erkenntnissen, die wir im Nachgang hatten, dass nämlich tatsächlich diese Bewegung sich so echauffiert hatte, beispielsweise über die Impfregelung oder eben auch über andere Corona-Regelungen, dass sie alle anderen Themen nicht so wichtig gewesen sind. Und die Folge ist gewesen, dass sie deswegen eben dann auch mit Rechtsextremen zusammengehen konnten, weil sie alle anderen Positionen des Rechtsextremismus ausgeblendet haben. Es hat ihnen gereicht, mit ihnen zusammen gegen diese staatlichen Pandemie-Maßnahmen auf die Straße zu gehen. Und das ist das, was man ihnen auch vorgehalten hat.
Ich habe eben das Sammelsurium an extrem unterschiedlichen Motivationen aufgezählt, die die Menschen während der Corona-Pandemie hatten, um auf die Straße zu gehen. Welche Gruppierungen der Querdenken-Bewegung haben sich da vermischt? Welche haben sich abgetrennt?
Ja, in Süddeutschland ist sehr schnell erkennbar gewesen durch eine Studie der Heinrich-Böll-Stiftung, dass dort wirklich sehr, sehr unterschiedliche Milieus zueinander gekommen sind. Also das alternative Milieu, das anthroposophische Milieu, das christlich-evangelikale Milieu, aber eben auch ein reichsideologisches Milieu. Und diese Milieus waren von Anbeginn sozusagen mit dabei, haben sich an einem Thema gefunden. Und deswegen war diese Bewegung auch so unglaublich gut organisiert, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Man hat sich ja auch ein wenig vielleicht gewundert, warum konnten die so schnell so große Demonstrationen und so in die Fläche gehend Aktivitäten entfachen. Und das lag daran, dass diese Milieus eigentlich schon immer da waren und sich an einem Kombinationspunkt eben gegen die staatlichen Pandemie-Maßnahmen gefunden haben. Und genau diese Milieus bestehen heute auch weiterhin. Und in diesen Milieus werden natürlich auch diese Sorgen und Ängste, die dort waren, weiter forciert, aber eben auch die Ablehnung dieses Staates und die Delegitimierung der Bundesrepublik weiter vorangetrieben.
Sie sagen, diese Milieus bestehen weiter und in der Corona-Zeit, da war der Vorteil, dass das Mobilisierungsthema ganz klar war. Das waren nämlich die Maßnahmen der Regierung, Impfpflicht, Versammlungsverbote, Eingriffe in die demokratischen Grundrechte. Alles Themen, die die Menschen enorm verunsichert haben. Fehlen solche Mobilisierungsthemen heute, um die Querdenken-Bewegung sozusagen am Laufen zu halten?
Die gesamtgesellschaftliche Aufgeregtheit dieser Pandemie, die wir ja erlebt hatten, ist natürlich nicht mehr so gegeben. Wir erleben, dass gerade aus diesem Milieu heraus versucht wird, in der Form der Auseinandersetzung, der Reflexion der staatlichen Maßnahmen, wie ist wirklich jetzt was umgesetzt worden, wie sinnvoll waren welche Maßnahmen, dass man dort versucht, noch Druck zu entwickeln. Und man hat hier aber auch wirklich den Eindruck, es geht nicht darum, hier zu gucken, wie kann man sich auf die nächste Pandemie vielleicht sinnvoller vorbereiten, sondern man merkt wirklich, dieses Milieu will eins, das will jetzt Recht bekommen. Wir haben schon immer das und das gesagt und auf einmal will man jetzt das auch bestätigt wissen. Da gibt es also keine kritische Reflexionsebene. Was wir aber sehen konnten, war schon sehr, sehr früh, in diesen verschiedenen Telegram-Kanälen beispielsweise, um nur ein organisatorisches Milieu nochmal zu benennen, dass es dort auch schon eine Hinwendung zu anderen Themen gab. Am Anfang war es beispielsweise gegen das Gendern. Und da hat man auch gemerkt, dass man da sich schon in Stellung gebracht hatte. Dann gab es sehr schnell auch eine Hinwendung im Konflikt des Ukraine-Krieges, wo man sehr pro-russisch sich äußerte. Und aktuell erleben wir leider eben auch in dem Konflikt Israel-Palästina, dass es eine sehr pro-palästinensische Positionierung gibt. Aber all das sind nicht solche massiven Themen, die so stark mobilisieren, wie wir es eben tatsächlich erlebt hatten in Zeiten der Pandemie.
Die Corona-Pandemie. Seit Jahren wird diskutiert und gefordert, die Fehler, die gemacht wurden, aufzuarbeiten. Ist es schon zu spät, um damit Menschen zu erreichen, die sich radikalisiert haben?
Ich befürchte, dass das harte Milieu tatsächlich hier wirklich nur drauf pochen wird, dass sie schon immer recht gehabt hatten, dass die einzelnen Maßnahmen, Masken tragen, Impfregelungen, dass das alles überzogen gewesen wäre und man ihnen die Rechte und die Freiheiten eingeschränkt hätte. Aber de facto gibt es natürlich auch eine Mehrheit in der Gesellschaft und auch in der Wissenschaft und in der Medizin, die ganz nüchtern die einzelnen Faktoren jetzt überlegen und reflektieren. Manche eben auch immer noch am Küchentisch, manche aber auch in wissenschaftlichen Kreisen, wo man eben versucht, sich wirklich konstruktiv mit dieser Pandemie auseinanderzusetzen, um zu sehen, was sind die Maßnahmen im Falle einer ähnlichen Pandemie. Aber aus dem harten Milieu habe ich den Eindruck, dort erleben wir leider eine Verfestigung auch gegen diesen Staat, den sie immer noch als delegitimen Staat wahrnehmen.
Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.